Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Die USA wollen die Zölle auf Stahlimporte ab Mittwoch nochmal deutlich erhöhen, von jetzt 25% auf 50%. Das hat Präsident Trump in einer Rede vor Stahlarbeitern angekündigt. Später machte er deutlich, dass die Verdoppelung auch für Aluminiumeinfuhren gilt. Aus Washington Sebastian Hesse.
Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Trump hat sich außerdem zuversichtlich geäußert, dass es bald eine Waffenruhe im Gaza-Krieg geben könnte. Er sprach vor Journalisten im Weißen Haus davon, dass die Kriegsparteien sehr nahe an einer Einigung sind. Israel hat den amerikanischen Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe schon akzeptiert. Die Hamas wollte den Plan nach eigenen Angaben zuletzt noch prüfen. Israel hat erstmals seit Anfang Mai wieder Ziele in Syrien bombardiert. Laut dem israelischen Militär wurden bei den zwei Angriffen auf Waffenlager in der Nähe von Latakia Raketen zerstört. Nach syrischen Angaben wurde dabei ein Zivilist getötet. Erst vorgestern hatte der neue US-Sondergesandte Barak bei einem Besuch in Syrien einen Nicht-Angriffspakt zwischen Syrien und Israel vorgeschlagen. Offiziell befinden sich beide Länder seit 1948 im Krieg. Die Berliner Verkehrsbetriebe gehen nicht davon aus, dass die U-Bahn-Linie 3 sehr lange unterbrochen bleibt. BVG-Chef Falk hat in der RBB24-Abendschau gesagt, die Sperrung dürfte voraussichtlich noch einige Tage dauern. Nach seinen Angaben ist bei der Tunneldecke im Bahnhof Spichernstraße keine Grundsanierung nötig. In dem Tunnel ist bei Straßenbauarbeiten Putz heruntergefallen. Deswegen ist er seit gestern Nachmittag gesperrt. In der Schweiz fließt nach dem Gletscherabbruch das aufgestaute Wasser offenbar gefahrlos ab. Nach Angaben des regionalen Führungsstabs im Lötschental hat der See hinter dem Schuttkegel einen Durchlass gefunden. Die Behörden hatten zwischenzeitlich Sorge vor einer unkontrollierten Flutwelle. Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande 4:0. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 15 und in Brandenburg an der Havel 14 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel, bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der B5 Berlin Richtung Nauen. Zwischen Elstal und der A10 Auffahrt Spandau ist ein Fußgänger auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Schönen guten Morgen an diesem Sonnabend. US-Präsident Donald Trump dreht weiter an der Zollspirale. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Er hat jetzt angekündigt, dass die Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte verdoppelt werden sollen von 25% auf 50% und das schon ab dem kommenden Mittwoch. Und das würde dann vor allem auch die europäische, insbesondere die deutsche Stahlindustrie treffen. Auch bei dieser Entscheidung ist das Parlament außen vor. Donald Trump regiert vor allem mit Hilfe von Dekreten. Viele davon werden juristisch angefochten mit teils unterschiedlichen Urteilen der verschiedenen Gerichte. Unser Korrespondent in Washington, Samuel Jakisch, erklärt es.
Bis heute hat Donald Trump in seiner aktuellen Amtszeit mehr als 150 Präsidialerlasse, sogenannte Executive Orders, unterzeichnet. Gegen sie laufen mehr als 251 Beschwerden, Sammelklagen und Anträge auf einstweilige Verfügungen auf verschiedenen Ebenen und Instanzen. Erst 10 dieser 250 Fälle wurden bereits abgeschlossen, der Rest läuft noch. So lauten die Zahlen einer laufenden Erhebung der New York University School of Law. Die allermeisten der 250 Gerichtsverfahren betreffen 5 zentrale Themenfelder. Einwanderung und Aufenthaltserlaubnisse sowie Visafragen. Zweitens die Unabhängigkeit der Bundesbehörden von politischer Einflussnahme. Drittens die neue Behörde für Regierungseffizienz und ihre Kürzungen im öffentlichen Dienst. Außerdem die Sanktionen gegen private Anwaltskanzleien und schließlich die Einflussnahme auf die Politik der Bundesstaaten, zum Beispiel auf Lehrpläne oder die Ausstattung von Universitäten. Viele dieser Gerichtsverfahren sind zwar sehr aussichtsreich, werden aber noch lange dauern. Manche Berufungen können sich bis zum obersten Gerichtshof hinziehen. Und solange kein Gericht eine einstweilige Verfügung erlässt, kann die Regierung Trump ihre Anordnungen in der Praxis zunächst umsetzen, auch falls sich später einmal herausstellen sollte, dass sie nicht rechtmäßig waren. Politisch nimmt die Administration diese Gefahr in Kauf. Immer wieder beschweren sich Regierungsvertreter in den USA über Gerichtsurteile und nutzen sie als Argument, noch mehr Befugnisse und Entscheidungsgewalt im Weißen Haus zu konzentrieren.
Ja, und wir bleiben in den USA. Tesla-Chef Elon Musk hat die US-Regierung nach 4 Monaten wieder verlassen. Gestern endete sein Vertrag als Chef der Regierungsbehörde, die für eine Kürzung im Verwaltungsapparat sorgen sollte. Er hat einiges durchgesetzt. Unsere Korrespondentin in den USA, Birgit Eger, über die Verabschiedung und die Bilanz von Elon Musk als Regierungsangestellter.
Zum Abschied lud ihn US-Präsident Trump ins Oval Office im Weißen Haus ein, bedankte sich und übergab ihm einen goldenen Schlüssel als besonderes Geschenk, auch symbolisch zu verstehen. Elon wird uns nicht wirklich verlassen, er wird hin und her gehen. Das, also Doge, ist sein Baby. Dass sich Elon Musk als Vater der Behörde Doge versteht, war auch an seinem Outfit zu erkennen. Unter dem schwarzen Blazer ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift Doge Father, also Vater der Behörde Doge. Darüber eine Hand, die ein Marionettenspielkreuz hält. Eine Anspielung auf den Mafia-Film Der Pate, der im US-Original The Godfather heißt. Donald Trump zog eine positive Bilanz der Arbeit der Doge-Behörde und ihres Strippenziehers. Man wird die Ergebnisse erst in weiter Zukunft sehen, in 1 oder 2 Jahren. Später wird man viele Ergebnisse sehen und das sind hunderte Milliarden von Dollar zusammengenommen. Und da werden weitere dazukommen. Nach eigenen Angaben haben Elon Musk und seine Mitarbeiter bisher 160 Milliarden US-Dollar einsparen können. Nur einen Bruchteil der ursprünglichen Ankündigungen. Aber eine unabhängige Bilanz der bisherigen Arbeit der Behörde zu ziehen, ist schwer. Journalisten der New York Times und von The Atlantic zum Beispiel haben es versucht. Sie haben festgestellt, dass die Rechnungen, die im Internet veröffentlicht wurden, nicht immer nachzuvollziehen sind. Mal gab es Tippfehler, mal wurden Ausgaben eingerechnet, die gar nicht gemacht wurden, oder Kredite aufgezählt, die gar nicht aufgenommen wurden. US-Präsident Donald Trump hatte Elon Musk im Januar mit der Leitung der Behörde Doge beauftragt, die Verschwendung, Betrug und Missbrauch von Staatsgeldern untersuchen sollte. Schon Musks Ernennung als Regierungsangestellter mit besonderen Aufgaben löste bei politischen Beobachtern viel Kritik aus. William Resch, Politologe und Professor an der Andrew Young School of Policy Studies in Atlanta. Ich persönlich finde, dass dieser Job außerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung zustande kam. Einfach durch Ernennung durch den Präsidenten. Und er wurde eingesetzt, trotz vieler bestehender Interessenskonflikte. Er, also seine Firmen, haben selber Verträge mit vielen Ämtern. Und so jemand kann entscheiden, welche Programme gestrichen werden, welche staatlichen Angestellten entlassen werden. Das ist hochproblematisch, auch nach ethischen Standards. Andere hielten seine Ernennung für einen klugen Schachzug. Ein erfolgreicher Unternehmer räumt auf. Das Bild gefiel vielen Trump-Fans. Matt Terrell arbeitet für das Beratungsunternehmen Firehouse Strategies, das den Republikanern nahesteht. Er hat Elon Musks Auftritte beobachtet. Wenn Elon Musk zu Besuch im Kapitol auftaucht, im Parlament, dann wollten alle Parlamentarier genauso wie einfache Angestellte ein Selfie mit ihm. In der Vergangenheit haben auch andere US-Präsidenten Gelder gekürzt und Angestellte entlassen. Behörden sollten effizienter arbeiten, das befürworten Anhänger beider Parteien. Nur das Wie ist umstritten. Vor allem in der Entwicklungshilfe, im Erziehungsministerium, bei Ernährungs-, Gesundheits- und Gleichstellungsprogrammen wurden Gelder anscheinend wahllos gestrichen. Auch wenn sich Elon Musk jetzt offiziell in die Welt seiner Unternehmen zurückzieht, soll die Arbeit der Behörde weitergehen. Musk will aber dem Präsidenten verbunden bleiben, sagt er zum Abschied. Ich werde hier öfter zu Besuch sein und werde ein Freund und Ratgeber für den Präsidenten sein. Elon Musk hat in seiner Zeit als Chef der Behörde Doge Sympathien verloren. Selbst bei den Republikanern hatte sein rigoroses Vorgehen Kritik ausgelöst. Aber als größter Wahlkampfspender der Partei und einflussreicher Ratgeber wird Musk unverzichtbar bleiben. Und dabei seine eigenen Ziele im Blick behalten. Davon ist William Resch überzeugt. Er ist der reichste Mann der Welt und Geld spielt leider in den Wahlkämpfen der USA eine wichtige Rolle. Und weil er mit Abstand der reichste Mann der Welt ist, kann er weiterhin die Politiker unterstützen, die seine Meinung teilen oder mit deren Hilfe er seine eigenen privaten Interessen weiter verfolgen kann.
Da Das also eine Meinung zu Elon Musk. Der hat angekündigt, dass er sich jetzt wieder mehr um seine Unternehmen kümmern wird und ist also von Donald Trump als Regierungsangestellter verabschiedet worden. Der Gletscherabbruch in den Schweizer Alpen und seine Folgen beschäftigen uns seit Tagen. Am Mittwochnachmittag stürzte eine gewaltige Eis- und Stein- und Schlammlawine ins Lötschental im Kanton Wallis und begrub große Teile des Dorfes Blatten unter sich. Die Behörden hatten das Dorf vorausschauend evakuiert. Anschließend gab es die Befürchtung, dass sich Wasser hinter den Geröllmassen stauen. Also der See dahinter stieg immer weiter an. Und es gab die Befürchtung, dass eine Flutwelle auch andere Orte im Tal gefährden könnte. Unsere Korrespondentin in der Schweiz, Katrin Hondl, ist wie viele andere Beobachter ins Lötschental gefahren und schildert, wie sie die Lage dort erlebt.
Es ist erschütternd, diese ganze Zerstörung. Das ganze Ausmaß wird immer deutlicher, dass da ein komplettes Dorf mit über 100 Häusern ausgelöscht worden ist durch die Wucht von diesem gigantischen Gletschersturz auf einen Schlag. Wie brutal das ist, das spürt man allein schon, wenn man die Linienbusse sieht, die hier durchs Lötschental fahren. Da steht immer noch Platten obendrauf. Die alte Endhaltestelle, das oberste Dorf im Lötschental, das es jetzt nicht mehr gibt. Und es ist ja nicht vorbei. Die Lage ist nach wie vor riskant und angespannt. Aus Sicherheitsgründen sind weiter keinerlei Einsätze im Katastrophengebiet möglich. Auch die Schweizer Armee, die seit 2 Tagen mit schweren Räummaschinen und Spezialeinheiten vor Ort ist, kann da noch nicht hin, weil es einfach zu gefährlich ist. Diese enormen Schutt-, Eis- und Geröllmassen, die da jetzt liegen, 9 Millionen Kubikmeter sind das, hieß es am Freitag bei der Pressekonferenz, die sind so unberechenbar und instabil, dass da eben aus Sicherheitsgründen niemand drauf darf. Und auch vom Berg drohen weiter Felsstürze.
Die Gefahr ist also noch nicht vorbei. Sorgen macht auch weiter der See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat. Da hieß es zwischendurch, der könnte überschwappen, eine Flutwelle ausgelöst werden. Das ist bisher ausgeblieben.
Da gibt es zwar nicht Entwarnung, aber die Lage hat sich da vorerst offenbar etwas entspannt. Das durch den Schuttkegel aufgestaute Wasser von dem Fluss Lonza, das hat gestern angefangen, durch die ganzen Schutt- und Geröllmassen abzufließen. Und zwar eben in kleinen Bächlein allmählich, beziehungsweise oben auf dem Schutt hat sich so eine Art Hauptwasserrinne gebildet. Das sieht man sehr gut, wenn man seitlich von oben runterschaut auf diesen ja über 2 Kilometer langen Schuttkegel. Und ja, das sagen auch die Experten. Christian Studer, Wasserbauingenieur von der Naturgefahrenbehörde hier im Wallis, hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, wir rechnen nicht mit etwas Gröberem. Aber ein Risiko bleibt eben. Wenn das Wasser zu schnell durchbrechen sollte, dann könnte es zu so einer Flutwelle kommen oder zu einer Schlammlawine, die dann die Dörfer weiter unten im Tal bedrohen würden. Aber im Moment sieht es offenbar ganz gut aus. Man sei optimistisch, dass das Wasser da einen guten Weg findet, hat der Experte gestern Abend gesagt. Und am Abend haben dann die Kantonsbehörden auch gemeldet, dass das Wasser jetzt über den gesamten Schuttkegel fließt und von dort aus in einen weiter unten im Tal gelegenen Stausee. Der ist vorsorglich geleert worden, um das Wasser aufnehmen zu können. Also die akute Gefahr scheint fürs Erste gebannt. Laut den Behörden sind Evakuierungen der unten im Tal liegenden Dörfer im Moment jedenfalls nicht vorgesehen.
Das war unsere Korrespondentin in der Schweiz, Katrin Hondl, über die Situation im Lötschental nach dem gewaltigen Gletscherabsturz in dieser Woche. Vor 200 Jahren ist in Berlins Mitte der Grundstein für das alte Museum am Lustgarten gelegt worden. Das hieß damals noch nicht so, sondern einfach nur Museum oder Königliches Museum. Den Namen Altes Museum erhielt es dann erst später, als immer mehr Museen dazukamen und die Museumsinsel entstand. 200 Jahre Museumsinsel, das wird an diesem Wochenende gefeiert. Es gibt ein umfangreiches Programm und schon gestern kamen sehr, sehr viele Besucher und denen hat's gefallen.
Sehr schön, also wirklich einmalig. Auch das zeigt auch die Größe Berlins und beeindruckt mich.
Vor allem hatte ich mich gefreut auf die Aktivitäten für die Kinder, dass sie sich eben auch die Museen anschauen können, weil so haben wir jetzt die Möglichkeit, 6 Museen anzugucken.
Die Feier beeindruckt also. Aber wie geht's weiter auf der Museumsinsel nach den ersten 200 Jahren? Welche Pläne gibt es und wie ist die Umsetzung? Das kann ich nachher den Direktor des Museums für islamische Kunst, Professor Stefan Weber, fragen. Wir sind in einer halben Stunde zum Interview verabredet. Sein Museum liegt in der Baustelle, nämlich im Pergamonmuseum.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die deutschen Fußballerinnen sind offensichtlich fit und vorbereitet für die Europameisterschaft. Die DFB-Elf schlug gestern Abend die Niederlande mit 4:0 und qualifizierte sich damit für die Finalrunde der Nations League, die nach der EM beginnt. Das Spiel in Bremen hat Martina Knief gesehen.
Gegen die Niederländerinnen war es die konstanteste Leistung der DFB-Auswahl, seit Christian Wück Bundestrainer ist. Eine mit sehr viel Leidenschaft, Zielstrebigkeit und dem Willen, etwas gemeinsam zu erreichen. Die Tore von Linda Dallmann, Sarai Linder und zweimal Lea Schüller wurden vom Bremer Publikum gefeiert. Die Mannschaft drehte nach dem Spiel einige Ehrenrunden. Bis zum ersten EM-Spiel in der Schweiz sind es noch rund 5 Wochen. Zeit, um als Team weiter zusammenzuwachsen. Das nächste Länderspiel steht bereits am Dienstag an. Zum Abschluss der Nations League trifft die deutsche Mannschaft in Wien auf Österreich.
Ja, und damit zu den fußballspielenden Männern und zum Champions League-Finale. Inter Mailand und Paris Saint-Germain spielen heute Abend in München um den wichtigsten europäischen Titel. Aus München dazu Kilian Mädele.
Auf ein Finale mit diesen beiden Teams hätten vor der Champions-League-Saison wohl nur wenige getippt. Paris Saint-Germain hatte mit Kylian Mbappé gerade den letzten Superstar abgegeben. Bei Inter haben viele nur eine alternde Mannschaft gesehen. Aber beide Teams haben sich nicht in dieses Endspiel gemogelt. PSG hat nacheinander die Engländer Liverpool, Aston Villa und den FC Arsenal aus dem Wettbewerb geworfen und zwar jedes Mal verdient. Stürmer Ousmane Dembélé spielt plötzlich befreit und hat mit dem georgischen Neuzugang Kvaratskhelia einen kongenialen Partner gefunden. Zudem ist die Balance aus Defensivdenken und Offensivspektakel viel besser als in den Vorjahren. Balance ist auch die große Stärke Inter Mailands. Die Italiener können stabil verteidigen, aber im nächsten Moment auch das Spiel gestalten. Daran sind der FC Bayern und Barcelona gescheitert. Die Dreierabwehrkette mit dem 37-jährigen Abwehrboss Acerbi funktioniert genauso gut wie das Mittelfeld um die Routiniers Calhanoglu und Mkhitaryan und das Sturmduo Lautaro Martinez Lilian Thuram. Torhüter Jan Sommer, wie viele im Kader bekannt aus der Bundesliga, spielt mit 36 Jahren so gut wie noch nie. Bei den Buchmachern ist trotzdem Paris leichter Favorit.
Anstoß in München ist um 21 Uhr. Und damit zum Tennis. Nach Daniel Altmaier will heute auch Alexander Zverev ins Achtelfinale der French Open einziehen. Aber das wird schwer, sagt Tennisreporter Steffen Gahr.
Flavio Cobolli ist der bisher schwierigste Gegner für Zverev im Turnierverlauf. Der Italiener spielt so gut wie nie zuvor in seiner Karriere. Seine beiden Turniersiege hat er in diesem Jahr geholt. Beide auf Sand, einer davon zuletzt in Hamburg. In der Weltrangliste rückte Cobolli damit in die Top 30 vor. Der Hamburger Zverev ist also gewarnt, aber der Weltranglistendritte geht trotzdem als Favorit ins Match. In der Runde zuvor hat Zverev sich nach Anlaufschwierigkeiten gesteigert und dann souveränes Tennis gezeigt. Wie gut er bei Paris wirklich drauf ist, dürfte das Match gegen Cobolli zeigen. Bisher haben beide noch nie gegeneinander gespielt.
Und das war der Sport.
Werbung.
Boah, Karle, was die richtig in Schwung bringt.
Was denn?
Radlermüsli von Seitenbacher.
Müsli für Radfahrer?
Ja, genau. Seitenbacher Radlermüsli. Radlermüsli von Seitenbacher.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben heute Sonne und Wolken, aber es bleibt meist trocken. Es sind vereinzelt mal Schauer oder Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen heute werden 23 bis 28 Grad erwartet. Wir haben einen schwachen Wind dazu, also ein ruhiger Tag, recht warm. Die Temperaturen zur Stunde 12 bis 16 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Cottbus Süd und Rogosen. Behinderungen wegen eines Polizeieinsatzes. Stadtverkehr Berlin Plenterwald. Heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin Triathlon statt. Die neue Krugallee ist bereits gesperrt. In Mögelheim ist die Straße Altmögelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis morgen in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist die gesamte Kreuzung Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Zur S-Bahn Berlin. Busse statt Bahnen fahren bei der S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, bei der S2 zwischen Blankenfelde und Marlow. Und bei der S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Fährberliner Platz und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.20 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln, von jetzt 25% auf 50%. Er sagte vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs, dass die zusätzlichen Importgebühren die amerikanische Stahlindustrie stärken würden. Die neuen Sätze sollen Mittwoch in Kraft treten und auch für Aluminium gelten. Die Stahlzölle treffen auch Deutschland, das zu den 10 größten Importeuren von Stahl in die USA gehört. Für die europäische Stahlindustrie insgesamt sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Absatzmarkt. Im Gazastreifen haben nach UN-Angaben bewaffnete Palästinenser ein Feldkrankenhaus geplündert. Dabei sollen neben Medikamenten und medizinischen Geräten auch Nahrungsergänzungsmittel für unterernährte Kinder gestohlen worden sein. Die Vereinten Nationen sprachen von einem organisierten Vorgehen der Angreifer und einem deutlichen Unterschied zu den vorherigen Plünderungen von Lebensmittellagern durch verzweifelte Menschen. Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Laut dem russischen UN-Botschafter Nebenzia dürfen dafür die westlichen Länder in dieser Zeit keine Waffen an Kiew liefern. Außerdem müsse die Ukraine ihre so übersetzt Mobilmachung beenden. Die ukrainische Regierung reagierte kritisch und forderte mehr Sanktionen des Westens gegen Russland sowie weitere Militärhilfe für die Ukraine. Am Montag soll es in der Türkei zum zweiten Mal direkte Gespräche beider Seiten über eine Waffenruhe geben. Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen trotz hoher Unternehmensverluste erstmal nicht die Fahrpreise erhöhen. BVG-Chef Falk hat in der RBB 24 Abendschau gesagt, über die Ticketpreise könne man gar nicht mehr so viel steuern. 2/3 der Kunden hätten ein Deutschland-Ticket-Abo und zahlten damit einen Festpreis. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben im vergangenen Jahr laut Geschäftsbericht einen Verlust von 57 Millionen Euro gemacht. Naturereignisse haben in Deutschland im vergangenen Jahr Milliardenschäden angerichtet. Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zahlten allein Auto- und Sachversicherungen 5,7 Milliarden Euro. Besonders betroffen war Süddeutschland, wo es schwere Überschwemmungen gab. In Brandenburg waren die Schadenssummen deutlich höher als im Vorjahr, vor allem durch Stürme und Hagelschauer. In Berlin wurde dagegen weniger ausgezahlt. Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande 4:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 15 und in Brandenburg an der Havel 14 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel, bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 7.23 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Ja, wann hört das auf, dass Donald Trump mit seinen Posts und Äußerungen unseren Morgen bestimmt? Ist ja meistens auch der Zeitverschiebung geschuldet. Jetzt sorgt er wieder für Schlagzeilen. Der US-Präsident mit seiner Zollpolitik hat angekündigt, die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium zu verdoppeln, von 25% auf 50%. Unser Korrespondent in Washington, Sebastian Hesse, über diese neue Maßnahme. Der Präsident hatte sie in einem Stahlwerk im Bundesstaat Pennsylvania verkündet.
And today I have a major announcement. And are you ready to hear this?
Die handverlesenen Stahlarbeiter in West Mifflin, Pennsylvania, brachen in Jubel aus, als Trump seine bedeutende Ankündigung machte, wie er es nannte. Ab kommenden Mittwoch, dem 4. Juni, erheben die USA Schutzzölle in Höhe von 50% auf Stahlimporte. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen 25%.
We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America.
Später erweiterte Trump die Zollerhöhung in einem Social Media Post auf Aluminium-Einfuhren. Auch dafür gelten ab kommende Woche die 50%. Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt in einem Stahlwerk in Pennsylvania. Der Betrieb würde längst nicht mehr existieren, hätte er nicht bereits während seiner ersten Amtszeit die Zölle auf Stahlimporte erhöht. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen.
That means that nobody's going to be able to steal your industry. It's at 25% they can sort of get over that fence. At 50% they can no longer get over the fence.
Anlass für die Trump-Rede vor der Stahlarbeiterkulisse war die künftige Kooperation von US Steel mit dem japanischen Stahlkonzern Nippon Steel. Allerdings blieb unklar, wie genau die aussehen wird. Bislang hatten die Japaner darauf bestanden, nur dann in das US-Unternehmen zu investieren, wenn sie es auch übernehmen können. Trump versprach in Pennsylvania, US Steel bleibe unter amerikanischer Kontrolle. Es werde keine Entlassungen geben. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Alleine 2023 exportierte die EU rund 4 Millionen Tonnen Stahl in die USA. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Das war unser Korrespondent in Washington, Sebastian Hesse, über die Ankündigung des US-Präsidenten, die Importzölle auf Stahl und Aluminium ab Mittwoch kommender Woche zu verdoppeln. Die israelische Stadt Sderot liegt an der Grenze zum Gazastreifen. Am Stadtrand gibt es dort einen Hügel, von dem man auf den Krieg blicken kann. Es sind jeden Tag viele Menschen auf dem Hügel. Unter ihnen gibt es nicht wenige, die den Krieg für richtig halten. Aber es gibt auch die anderen, die mit dem Vorgehen der israelischen Regierung nicht einverstanden sind. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, hat sich auf dem Hügel umgeschaut und umgehört. Gaining control
of Judea and Samaria. Dieser Hügel am Rand von Sderot ist eine Attraktion geworden. Oben gibt es inzwischen eine Art Besucherzentrum. Unter einer Zeltplane auf einem großen Videobildschirm läuft ein Film, der den Gazastreifen erklären soll. Auf den Bänken sitzt eine Besuchergruppe, junge Leute, die ein Praktikum in Israel machen. Vor ihnen steht Yael und spricht von den vergangenen Kriegen, davon, dass Israel, wie sie sagt, immer nur Frieden wollte, aber den Krieg bekam. Yael ist selbst noch sehr jung. Fragt man sie nach dem Gaza-Krieg, dann sagt sie, dass sie ihn schrecklich findet und dass sie an die Geiseln denkt, die immer noch verschleppt sind. Und was bedeutet dieser Ort für sie? Die Nähe ist schockierend. Man kommt hierher und schaut nicht weit weg, direkt in den Gazastreifen, nach Beit Lachia, Jabalia, auf die Grenzen. Und dann versteht man, dass das kein Krieg weit weg in einem anderen, weit entfernten Land ist. Das passiert hier, sehr, sehr nah bei uns. Dann blickt man von oben auf den Gazastreifen. Ein paar Rauchsäulen sind zu sehen von israelischen Luftangriffen oder Artilleriebeschuss. Und manchmal hört man neue Angriffe. Hier im Norden des Gazastreifens, den man vom Hügel aus überblickt, sollen immer noch 200.000 bis 300.000 Menschen leben. Essen kommt hier schon seit fast 3 Monaten nicht mehr an. Israels Armee will weite Gebiete entvölkern. Drei Kilometer entfernt an der Shahar-Negev-Kreuzung lagen am 7. Oktober 2023 die Toten. Hier hatte es heftige Kämpfe gegeben zwischen den Terroristen aus dem Gazastreifen und israelischen Sicherheitskräften. 600 Tage später stehen hier Demonstranten und wollen, dass der Krieg endet, damit die restlichen Geiseln freikommen. Ari Rosenfeld wohnt in der Nähe. Er hat am 7. Oktober Freunde verloren. Jeden Tag, so sagt er, wackelt sein Haus von den Explosionen in Gaza.
In the end of all, the soldiers and the military force
Am Ende haben die Soldaten und die Armee schon erreicht, was sie erreichen sollten. Es liegt ein Geiseldeal auf dem Tisch und beide Seiten sollten den annehmen und versuchen voranzukommen. Denn ansonsten gibt es keine Lösung. Nicht für meine Kinder, die jetzt gerade im Kibbuz leben, in einem Kriegsgebiet, und auch nicht für die Kinder von Gaza. Deshalb wollen wir, dass unsere Führer und Politiker versuchen, nicht Führer des Konflikts zu sein, sondern, ich sage nicht des Friedens, aber der Sicherheit. Neben ihm steht Nachumi, ein drahtiger Unternehmer, der nicht über Politik sprechen will, auch nicht über das Leid in Gaza. Seine Gedanken sind bei den Geiseln.
Nobody can deny that when he is hearing those.
Niemand kann sagen, dass, wenn er diese Bomben hört, nicht sofort an unsere Kinder denkt, Frauen und Männer, die dort sind. Und als Nation versuchen wir unser Bestes, um sie zurück nach Hause zu bringen.
In order to bring them back now.
Zurück auf den Hügel mit der Aussicht auf den Krieg. Shmuel ist aus der Nähe von Tel Aviv mit seinem Sohn gekommen. Er ist 81 Jahre alt und war auch schon für Israel im Krieg vor fast 60 Jahren. Der alte Mann mit der Mütze will einfach nur, dass das Ganze aufhört. Ich denke an das alles. Ich denke an den Krieg, an die Menschen, die ihr ganzes Leben leiden. Verstehst du? Das ist ein Unglück. Wenn es das nicht gäbe, wären wir das schönste Land der Welt, wenn es Frieden gibt. Das ist die beste Option. Aber was wir jetzt sehen, ist Beschuss. Unsere Armee, die zerstört. Was für eine Verschwendung und was für ein Unglück, wirklich.
Der Hügel am Stadtrand von Sderot, dort wo Kriegstourismus und Proteste aufeinanderprallen. Sie hörten eine Reportage unseres Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Eine Fehlgeburt ist für die betreffenden Frauen eine hohe seelische Belastung. Bisher sind sie zusätzlich beim Mutterschutz gesetzlich durchs Raster gefallen. Das wird sich ab morgen ändern. Künftig gilt ein gestaffelter Mutterschutz. Er richtet sich nach der Dauer der Schwangerschaft. Nicole Markwald aus dem Hauptstadtstudio mit weiteren Informationen dazu.
Rund ein Viertel aller Schwangerschaften endet in einer Fehlgeburt. Der Großteil davon in den ersten 12 Wochen. Fehlgeburten sind für viele Frauen ein einschneidendes Erlebnis, von dem sich der Körper und auch die Psyche erholen müssen. Mit der neuen Regelung haben Frauen nach einer Fehlgeburt Anspruch auf eine gesetzlich garantierte Regenerationszeit. Je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft, desto mehr Zeit können Betroffene in Anspruch nehmen. Allgemein gilt, je länger die Schwangerschaft bestand, desto länger ist auch die benötigte körperliche Erholungszeit. Das heißt konkret, ab der 13. Schwangerschaftswoche können Frauen, wenn sie wollen, 2 Wochen Mutterschutz haben. Ab der 17. Schwangerschaftswoche sind es 6 Wochen. Kommt es ab der 20. Schwangerschaftswoche zu einer Fehlgeburt, besteht Anspruch auf 8 Wochen Mutterschutz. Bislang waren in der Regel Erstfälle ab der 24. Schwangerschaftswoche erfasst. Andere betroffene Frauen mussten sich um eine Krankschreibung bemühen, wenn sie sich nicht in der Lage sahen, unmittelbar wieder zu arbeiten. Zu verdanken ist die Neuregelung dem Engagement der Autorin Natascha Zagorski. Sie hatte vor 3 Jahren eine Petition dazu gestartet, Unterschriften gesammelt und eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht organisiert. Ihre Kampagne »Leere Wiege, volle Arbeitskraft« wurde von mehreren Krankenkassen und Verbänden unterstützt. Zagorski hatte selbst eine Fehlgeburt erlitten und keine Krankschreibung bekommen.
Ab morgen, dem 1. Juni, gilt also in Deutschland ein gestaffelter Mutterschutz für Frauen, die eine Fehlgeburt hatten. In Frankreich ist das Rauchverbot verschärft worden. Es gilt ab Juli beispielsweise auch an Stränden, rund um Schulen, in Fußballstadien, also auf öffentlichen Plätzen. Und damit sollen vor allem Kinder geschützt werden. Soll es solche Maßnahmen auch in Deutschland geben? SPD und Grüne haben sich dafür ausgesprochen. Unsere Reporterin Marie Günther hat sich in Potsdam umgehört.
Xenia schlendert gerade mit ihrem Mann und ihrem Kind durch die Innenstadt, eine Nichtraucherfamilie. Wie finden Sie denn die neuen Regeln in Frankreich?
Ja, also zunächst eigentlich gut, aber auch irgendwo sehr streng. Also ich verstehe die eine und die andere Seite. Wenn wir jetzt nur an die Kinder denken, ja, finde ich es gut.
Würde ja dann 135 Euro Strafe kosten, wenn man erwischt wird. Ja. Was ist denn so das Gegenargument?
Die Freiheit der Raucher, würde ich sagen. Ja, es ist gesundheitsschädlich, das ist nachgewiesen. Aber am Ende gehört es für die halt auch dazu. Ist ein Stück Freiheit, die man den Leuten nimmt. Und das ist ja draußen. Also deshalb sehe ich es zwiegespalten. Ja. Es ist eine nette Sache. Es ist schön, wenn Leute sich dran halten. Aber wenn nicht, finde ich es schwierig, das mit Strafen irgendwie zu belegen.
André sitzt in einem Café in der Dortustraße. In einer Hand das Käffchen, in der anderen das Kippchen. Rauchverbotszonen ausweiten?
Prinzipiell denke ich, ist es eine gute Idee. Klar, ich genieße das. Aber ich könnte es auch voll und ganz nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, darf nicht mehr geraucht werden, sondern nur an ausgewiesenen Raucherflächen. Ich denke, die Rücksichtnahme in der Gesellschaft, dass wir alle ein bisschen mehr aufeinander achten, ist doch mehr wert als das Wohl des Einzelnen.
Diesen Satz würde Markus auch unterschreiben, aber eine Ausnahme gibt's für ihn.
Im Fußballstadion sollte man rauchen dürfen. Kinderfreie Zone, da wo die Raucher stehen zumindest.
Und was sagt die Wissenschaft? Vor dem Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus treffe ich die Suchtberaterin Sandra King. Sie begrüßt die Maßnahmen in Frankreich und betont nochmal, dass Passivrauchen bei Kindern dazu führen kann,
dass schädliche Stoffe im Körper aufgenommen werden und dass vor allem klar Folge Krebserkrankungen sein können, einfach Veränderungen von Blutzellen und Körperchen im Körper.
Aber dass Raucher frustriert sind, wenn sie gefühlt nirgends mehr rauchen dürfen, verstehen Sie doch auch, oder?
Ja, viele Abhängige haben einfach diesen Druck, rauchen zu gehen. Man wird reizbar, man wird nervös, man wird gestresst.
Also kann man fast sagen, dass wenn ich wütend darüber bin, dass ich hier nicht rauchen darf, hat es auch was mit der Sucht zu tun und es ist irgendwie auch eine körperliche Entzugserscheinung?
Ja, definitiv. So kann man es beschreiben.
Das sagt eine Suchtberaterin in Potsdam. Wir haben heute den Welt-Nichtrauchertag. Ja, herzlichen Glückwunsch.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Es gibt in Berlin und Brandenburg so rund 140.000 Pflegekräfte. Die meisten von ihnen arbeiten in Krankenhäusern, ein Drittel in Pflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten. Der Fachkräftemangel trifft die Branche besonders hart. Viele Einrichtungen rekrutieren deshalb Pflegekräfte im Ausland. Eine Bestandsaufnahme der Branche in der Region von Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Berliner Krankenhäuser werben derzeit mit Einstiegsgehältern für Pflegekräfte von mehr als 4.000 Euro brutto. Dass Krankenschwestern und Pfleger schlecht bezahlt werden, stimmt so nicht mehr, stellt Heike Prestin fest. Sie führt die Geschäfte des Deutschen Verbands für Pflegeberufe Nordost. Der vertritt die Interessen von Pflegenden in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
Es ist aber so, dass die Gehälter in der Pflege in den letzten 5 bis 10 Jahren so rasant gestiegen sind tatsächlich, dass der Pflegeberuf heute zu den bestbezahlten Ausbildungsberufen bundesweit gehört. Also das ist so ein Ruf, der Pflege immer noch auch anhängt, aber es ist kein schlecht bezahlter Beruf mehr.
Ostdeutsche Pflegekräfte bekommen allerdings im Schnitt 7% weniger als Westdeutsche. Auch wenn die Bezahlung inzwischen oft passabel ist, hat die Branche mit einer Menge anderer Probleme zu kämpfen, allen voran der Fachkräftemangel. Der führt immer wieder dazu, dass Kollegen die Arbeit erkrankter Pflegekräfte mitmachen müssen.
Kein Flugzeug hebt ab, wenn da vorne nicht 2 oder 3 gut ausgebildete, topfitte Leute im Cockpit sitzen. Aber auf so einer Pflegestation geht das mal eben.
Heike Prestin hat bis vor 10 Jahren noch selbst auf einer Station gearbeitet. Damals wurde sie 2-3 Mal im Monat gefragt, ob sie einspringen könnte. Heute passiere das Kollegen mehrmals pro Woche. Die Pflege ist ein anstrengender Job in 3 Schichten, der die eigene Gesundheit und das Privatleben belasten kann. Da könne man nicht ewig Überstunden machen. Deshalb rekrutieren immer mehr Einrichtungen ausländische Pflegekräfte. Die stellen in Berlin inzwischen 1/4 des Personals. In Brandenburg sind es nur 8%. Anders als in Deutschland ist die Pflege im Ausland fast immer ein Studium. Die Bewerber sind also hochqualifiziert. Allerdings ist es sehr aufwendig und dauert Jahre, so einen Bachelor oder Master anerkennen zu lassen. Die ausländischen Pflegekräfte müssen unzählige Dokumente einreichen und in vielen Fällen eine Weiterbildung machen. So gut wie niemand kommt mit dem Behördendeutsch zurecht und die Ämter sind unterbesetzt, kritisiert Heike Prestin vom Pflegeverband.
Es ist oft unverständlich formuliert, die Wartezeiten sind sehr lang. Es ist auch so, dass für diese Kurse, die dann gemacht werden müssen, keine Anbieter gefunden werden.
Einer Studie zufolge gibt 1/3 der ausländischen Pflegekräfte das Anerkennungsverfahren vorzeitig auf.
Sodass diese Menschen, die mit ihrer hohen Qualifikation hier ankommen, erstmal als Pflegehelfer arbeiten. Und das ist für viele Menschen schon überraschend, aber auch demütigend.
Hilfskräfte dürfen nur die Grundpflege machen, also beim Waschen und Essen helfen, aber keine Medikamente verabreichen oder Wunden versorgen. Viele ausländische Pflegekräfte würden einer Umfrage des Fachverbands zufolge ihren Landsleuten nicht empfehlen, nach Deutschland zu kommen. Nicht nur wegen der Bürokratie. sondern auch, weil mehr als jeder Zweite angibt, schon rassistische Anfeindungen erlebt zu haben.
Das war unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky über die Situation der Pflege in unserer Region. Das Wetter in Berlin und Brandenburg schon mal Obacht. Morgen erwarten uns zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Lokal ist da auch Unwettergefahr, durch Starkregen auch Hagel und Sturmböen möglich. Morgen wird es warm, 24 bis 28 Grad, aber die haben wir heute auch schon zu erwarten. 23 bis 28 Grad, also die Höchstwerte heute an einem ruhigen Tag vom Wetter her mit Sonne und Wolken und nur einzelne Schauer und Gewitter, die möglich sind.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Cottbus Süd und Rogosen. Behinderungen wegen eines Polizeieinsatzes. Stadtverkehr Berlin Plenterwald. Heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin Triathlon statt. Die neue Krugallee ist bereits gesperrt. In Müggelheim ist die Straße Altmüggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis morgen in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist die gesamte Kreuzung Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Zur S-Bahn Berlin. Busse statt Bahnen fahren bei der S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, bei der S2 zwischen Blankenfelde und Marlow und bei der S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Die U-Bahnlinie U3 ist weiterhin zwischen Fährberliner Platz und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.40 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl wie auch auf Aluminium zu verdoppeln. Wie er in einer Rede vor Stahlarbeitern sagte, sollen die 50% Abgaben auf Importe ab dem nächsten Mittwoch gelten. Constanze Semidey.
Auch die Europäische Union wäre davon betroffen. Schon jetzt sind Autos, Stahl und Aluminium aus der EU mit Aufschlägen von 25% belegt. Ein US-Gericht hatte zuletzt die Strafzölle auf alle Importe wieder in Kraft gesetzt, nachdem eine niedrigere Instanz zuvor entschieden hatte, dass der amerikanische Präsident zur Einführung der Zölle nicht befugt sei.
Trump hat sich außerdem zuversichtlich geäußert, dass es bald eine Waffenruhe im Gaza-Krieg geben könnte. Er sprach vor Journalisten im Weißen Haus davon, dass die Kriegsparteien sehr nahe an einer Einigung sind. Israel hat den amerikanischen Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe schon akzeptiert. Die Hamas wollte den Plan nach eigenen Angaben zuletzt noch prüfen. Israel hat erstmals seit Anfang Mai wieder Ziele in Syrien bombardiert. Laut dem israelischen Militär wurden bei den zwei Angriffen auf Waffenlager in der Nähe von Latakia Raketen zerstört. Nach syrischen Angaben wurde dabei ein Zivilist getötet. Erst vorgestern hatte der neue US-Sondergesandte Barak bei einem Besuch in Syrien einen Nicht-Angriffspakt zwischen Syrien und Israel vorgeschlagen. Offiziell befinden sich beide Länder seit 1948 im Krieg. Die BVG rechnet bei der U3 nicht damit, dass die Linie länger unterbrochen bleibt. Der U-Bahnhof Spichernstraße ist seit gestern Nachmittag gesperrt, weil dort bei Straßenbauarbeiten Putz von der Tunneldecke heruntergefallen ist. Der Chef der Berliner Verkehrsbetriebe Falk machte in der RBB 24 Abendschau deutlich, dass er nicht von einem größeren Problem ausgeht.
Gut ist, soweit wir das bisher begutachten konnten, dass also an dem Tragwerk nichts ist, sodass wir von einer dauerhaften Einstellung oder Grundsanierung ausgehen müssen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir die nächsten Tage brauchen, um genau zu wissen, wie lange es jetzt dauert, die Decke wieder so herzustellen, dass wir wieder durchfahren können.
BVG-Chef Henrik Falk. In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin findet heute zum zweiten Mal ein Umzug zum Christopher Street Day statt. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Es soll auch eine Kundgebung, Live-Musik und Infostände geben. Die Veranstaltung wird von der Polizei begleitet. Im vergangenen Jahr hat es Anfeindungen gegeben, vor allem im Internet. Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande 4:0. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 16 und in Bernau 14 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 7.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Schönen guten Morgen. Vor 200 Jahren wurde der Grundstein fürs Alte Museum und damit für die Museumsinsel in Berlin gelegt. Wo geht es mit der Insel in Zukunft hin? Das wird uns jetzt in den nächsten Minuten beschäftigen. Das Jubiläum 200 Jahre, das wird ja an diesem Wochenende ausgiebig gefeiert. Gestern ging es ja auch schon los. Mitten im Umbau, das Bode-Museum, das neue Museum, die James-Simon-Galerie, die alte Nationalgalerie mit den Kolonnaden, die sind schon schick. Das Pergamon-Museum aber ist eine Baustelle. Dort ist das Museum für islamische Kunst zu Hause und dessen Direktor Stefan Weber ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Weber.
Schönen guten Morgen.
Haben Sie den Bauhelm immer griffbereit, wenn Sie heute zum Feiern gehen?
Gestern war ich mit dem Bauhelm auf der Baustelle und bin von dort zum Feiern gegangen. Und es war wunderbar zu sehen, dass das wächst und dass die Architekturen fast fertig sind bei uns und dann, dass auch wieder Menschen auf der Insel sind. Und das Fest ist ja toll gewesen. Gestern, heute wird es ja auch und morgen geht es ja weiter. Dass so viele Menschen kommen und sich darauf über Kultur freuen auf der Museumsinsel, das freut natürlich uns natürlich noch umso mehr. Denn die haben uns natürlich auch gefehlt. Oder sie fehlen uns, die Besucher, die Menschen. Wir wollen ja mit denen arbeiten, mit denen diese Kulturen entdecken. Und wenn das angenommen wird, dann macht das noch viel mehr Spaß und motiviert.
Das Pergamon-Museum, wie gesagt, ist eine Baustelle. Wie geht es dort voran?
Sehr gut. Also von unserer Seite denke ich, dass wir in 2 Jahren 60% des Pergamon-Museums aufmachen können. Die antiken Säle, der berühmte Pergamon-Altar, aber auch der hellenistische Saal, die sind fertig quasi. Und wir sitzen gerade dabei, also tun wir nicht, sondern wir bauen kräftig, dass die anderen Architekturen im Museum für islamische Kunst, also im ganzen Nordflügel auf 3000 Quadratmeter der Museumsausstellungsfläche, dass die fertig werden. Wir haben das Aleppo-Zimmer, das berühmte mit der feinen Malerei, ist so gut wie fertig. Die Schatterfassade, der Kalifenpalast, außerdem das größte Objekt islamischer Kunst überhaupt in einem Museum. Das wächst stetig, das wir sind so zur Hälfte fertig und fangen jetzt an, die Vitrinen aufzubauen und jedes Objekt hat schon seinen Platz und sitzt in der Grafik, die Texte sind fertig, die Grafiken erarbeiten wir gerade, das geht Stück für Stück jetzt weiter. Wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr 2027 eröffnen und dass die Museumsinsel so wieder mit dem Pergamon-Museum bereichern können.
Ja, diese Teileröffnung ist ja noch ein bisschen hin. Sie sagen es 2027 im Frühjahr. Packt Sie da manchmal die Ungeduld oder wie versuchen Sie sich die Vorfreude zu erhalten?
Das ist natürlich, wir restaurieren, wir entwickeln neu. Wir haben ein ganz neues Konzept, was international schon unglaublich Beobachtungen erfährt. Also ich werde ständig eingeladen, darüber zu erzählen, weil wir neue Ideen integrieren, weil wir natürlich mit dieser Geschichte, die wir da haben, das ist ja eine Geschichte der Einbettung von Kulturen in eine unglaublich lange Kulturgeschichte. Also dass Kulturen nicht vom Himmel fallen, sondern miteinander verbunden sind, voneinander wachsen. Das erfährt man ja auf der Insel. Die großen Stories. Wie sind wir durch Krise gegangen? Wie haben wir uns verändert? Was haben wir geleistet? Und diese Dinge zu erklären für eine Gegenwartsgesellschaft und nicht also der alte Krams, den aktuell zu halten, weil er ja auch aktuell ist, weil er uns was über uns erzählt, das macht viel Freude. Das erfährt viel Resonanz und wir gehen natürlich jetzt schon seit langem in die Schulen, in unseren Programmen zum Arbeiten mit Geflüchteten zum Beispiel, wir sind an 30 Museen Europas, wir sind unglaublich beschäftigt und machen natürlich auch immer wieder Programme, gerade mit DHL haben wir einen Teppich um die Welt geschickt oder 100 Teppichteile und sammeln die Geschichten von Menschen ein, um diese Objekte mit den Geschichten von uns zu verbinden. Denn eigentlich sind ja diese Artefakte, harte Fakten über unsere Entwicklungsgeschichte und über unser Sein. Und das können wir heute auch noch wieder hochaktuell erklären, denn Kultur entsteht ja nicht auf Inseln, auch nicht auf den Museumsinseln, sondern in Netzwerken. Und wir auf der Museumsinsel haben ja nicht nur Kulturerbe draufstehen, sondern Kulturerbe drin und haben eigentlich so ein Netzwerk zu vielen Ländern und zu vielen Geschichten im Nahen Mittleren Osten besonders, aber weiter darüber hinaus. Und diese Dinge zu verbinden mit unserer Gesellschaft heute, das macht viel Spaß und da sind wir hoch motiviert und deswegen sind die 2 Jahre auch gut ausgefüllt. Wir sind also mitten dabei und tun das ja auch schon seit ein paar Jahren.
Es werden Verbindungen geschaffen, und zwar einmal durch den Rundgang um den Ehrenhof im Pergamonmuseum, der Rundgang antike Architekturen. Und die 4 der 5 Museumshäuser werden dann durch die archäologische Promenade unterirdisch verbunden sein. Aber die Museumsinsel wird sich auch öffnen. Also man sieht das schon am Kolonnadenhof. Diese Verbindung und Öffnung, wie wichtig ist das?
Geschichte kann ohne Gesellschaft, die sie nutzt, nicht leben. Dann macht sie, hat sie keine Bedeutung. Wir müssen, Geschichte wird ja auch gemacht, wir leben die ja weiter. Das heißt, wir sind nicht irgendwie in was Vergangenem und dann hups, ist die Gegenwart da, sondern wir bewegen uns ja in diesen Räumen, in den Denkräumen. Das Alphabet kommt aus dem Nahen Osten, die Landwirtschaft, viele Musik, viele Dinge sind ja über international entstanden. Und wir wissen auch, dass wir unsere Probleme heute ja nur international lösen können. Wir können nicht auf Inseln bleiben. Und daher freuen wir uns, dass dieser Raum offen wird und dass wir über diese Fragen auch diskutieren und verhandeln können und dass wir dies nutzbar machen können. Und wenn dann im Herzen von Berlin auch wieder mehr Menschen da sind und international das auch wieder mehr Zuspruch findet, das ist ja auch das große Ziel für den Faktiendienst für Berlin mit diesem großen Kulturerbe, dass wir diese Menschen wieder einladen, dieses Kulturerbe zu entdecken und für sich auch weiter erstmal nutzbar, aber auch natürlich positiv genießbar zu machen. Das ist ja, man soll sich daran freuen. Das ist etwas, was einem Spaß machen soll. Und dieser Stadtraum, der wird unglaublich schön und lädt Menschen ein, hier zu flanieren. Und wenn man dann auf dem Weg was mitnimmt, was einem in der Gegenwart hilft, dann haben wir Erfolg gehabt.
Das heißt, die Museumsinsel, die auf mich früher immer wie eine Trutzburg wirkte, schwer zugänglich, verändert sich, sie öffnet sich, und das werden Sie jetzt auch feiern.
Genau, und da laden wir alle zu ein, und das ist gestern war schon ein tolles Fest, viele Familien, wir machen ja sehr viel Programm für Familien, auch da gibt es Malworkshops, man kann viele Dinge entdecken, man kann mit unserem Projekt Postkarten in alle Welt schreiben, das sind also wirklich tolle Geschichten, und laden wir natürlich jeden ein, vorbeizukommen. Mhm.
Vielen Dank. Das war Stefan Weber, Direktor des Museums für islamische Kunst. Wir haben über den Umbau des Pergamon-Museums und die nahe Zukunft der Museumsinsel gesprochen und die Bedeutung, die die Museumsinsel auch für uns hier in Berlin hat, für die Einwohner dieser Stadt. Vielen Dank, Herr
Danke
Weber.
Ihnen. Danke, Frau Basel.
Vor einem Jahr ist ein Polizist in Mannheim verletzt worden bei einem Messerangriff. 2 Tage später starb er an seinen Verletzungen. Der Angreifer war 2013 als Jugendlicher aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Er lebte mit seiner Familie in Südhessen und soll sich dort, wie seine Verteidiger sagen, turbo-radikalisiert haben durch islamistische Propaganda auf YouTube und Telegram. Während des Prozesses gegen ihn in Stuttgart-Stammheim hält Mannheim heute noch einmal inne. Wie präsent die Tat immer noch ist, das hat Reporter Patrick Figay in der Stadt erfahren.
Ja, dieses Gefühl wird nie weggehen. Das ist immer da. Das war ein ganz junger Mann, das uns natürlich alle berührt hat und mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob die Zeit das überhaupt heilen kann.
Dieser Mannheimer Restaurantbesitzer bringt das auf den Punkt, was viele Mannheimerinnen und Mannheimer denken und auch fühlen. Sein Restaurant grenzt an den Marktplatz. Am 31. Mai 2024 sticht hier Suleiman A. nach einer Rangelei auf den Polizeihauptkommissar Rufen Lauer ein. Der Angreifer wird von einem Polizisten mit einem Schuss gestoppt. Der 29-jährige Polizist stirbt 2 Tage später. 5 weitere Menschen werden schwer verletzt. Blumen und Bilder erinnern weiterhin am Marktplatz an die Tat.
Es ist für mich immer noch bedrückend, obwohl es schon ein Jahr vorbei ist. Und deswegen bin ich auch wieder stehen geblieben. Ja, es macht viel mit einem, wenn man eben in der Innenstadt ist, sich umschaut, guckt, was für Leute da sind. Also ja.
Als Mannheimer ist da einfach, da ist was geblieben.
Tausende Beamte hatten vor einem Jahr mit einem Trauermarsch ihre Anteilnahme gezeigt. In der ganzen Republik versammelten sich Polizistinnen und Polizisten. Im Prozess tritt die Familie von Rufen Lauer als Nebenkläger auf. Ihre Anwältin ist Julia Mende, die für sie spricht.
Der 31. Mai ist und bleibt ein schrecklicher, fürchterlicher Tag für die Familie. Das wird immer so bleiben. Sie sind dankbar für die große Anteilnahme in der Gesellschaft, wenngleich es natürlich auch schwer ist, dass dieses Thema immer wieder in der Öffentlichkeit natürlich thematisiert wird. Was sich die Familie vor allem wünscht, ist ein respektvoller Umgang mit dem Gedenken an ihren Sohn und Bruder und Vertrauen darauf, dass unser Rechtsstaat ein entsprechendes Urteil für den Mörder ihres Sohnes und Bruders fällen wird.
Noch gibt es kein Urteil, nur ein umfassendes Geständnis. Einer der Strafverteidiger des Angeklagten ist Mehmet Okur.
Der Senatsvorsitzende hat ja auch schon im Rahmen des ersten Tages gesagt, hier geht es um einen Fall und nicht um die Politik selbst. Der Mandant hat sich leider sehr schnell radikalisiert. Andererseits, nach der Tat, hat er auch bemerkt, es war ein Fehler, mit seinen Worten eine Tragödie.
Am Tatort wird am Samstag der Bundesinnenminister erwartet, Alexander Dobrindt. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel wird zusammen mit dem Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht passende Worte suchen. Ein Gedenkstein mit 3 silbernen Sternen soll künftig im Boden des Platzes an Ruvenlauer erinnern. Außerdem eine Gedenktafel. Christian Specht.
Das wird bleiben als Erinnerung. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir zusammen mit der Familie uns überlegen, wie gedenken wir diesen Tag würdig. Und dafür machen wir diese Gedenkveranstaltung mit dem interreligiösen Friedensgebet und ihm auch gerecht zu werden.
Das sagt der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht. Um 15 Uhr heute Nachmittag soll die Gedenkveranstaltung für den ermordeten Polizisten beginnen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Alpensinfonie von Richard Strauss ist ein Musikstück voller Klangfarben über den Auf- und Abstieg in den Bergen. Gestern Abend war die Sinfonie in der Berliner Philharmonie zu hören im Anschluss an ein Werk des im vergangenen Jahr verstorbenen Komponisten Wolfgang Riem. Unsere Musikkritikerin Barbara Wiegand über das Konzert.
In seinen besten Momenten gibt es bei Strauss einen Sog des unablässigen Fließens, schwärmte Wolfgang Riem von Richard Strauss. Dazu passt sein Werk Transitus 3, eine Komposition voller musikalischer Übergänge, einzeln, dann energetisch geballt ineinander geschoben, zur Ruhe kommend, wieder vorwärts getrieben. Auch vom jungen Klaus Mäkelä am Dirigentenpult. Wie ein Derwisch bewegt sich der schlaksige Finne vor seinem Orchester, präzise und scharf, Akzente setzend. Dann schwelgend, sich wiegend, wie die Melodien auf und ab. Ein Dichter, in seiner Lebendigkeit passender erster Teil des Abends, nachdem sich erstmal die Nacht senkt über die Philharmonie. Dunkel, dreuend, tiefer und tiefer klingen die Bläser über einem beständigen Flirren der Streicher, bis sich höhere Töne Bahn brechen, Flöten, dann Blechbläser. Die Sonne strahlt hinter den Gipfeln hervor. Die kurzzeitig im Rücken des Publikums postierten Hörner klingen wie ein Echo von da oben. Es geht auf wie zur Alpensinfonie. Da klingt schon Pathos durch, aber auch so viel Leichtigkeit. Ja, Klaus Mäkelä lässt den Philharmonikern wie dem Publikum kaum Zeit zu verschnaufen. Auf dem Weg nach oben. Manche Dirigenten brauchen hier schon mal eine Stunde. Mäkelä schafft es in 45 Minuten mit seinem Orchester hinauf und wieder herunter vom Gipfel. Über blumige Wiesen, über Almen mit richtigen Kuhglocken, durch Gestrüpp, Klangwirrwarr und Gewitter, Streicher links und rechts, einsame Flöten als Vogelruf, hallen durch die Ruhe vor dem Sturm. Mit Transparenz und Feinheit, mit energiegeladenem Spiel, treiben die Philharmoniker hier, was die Alpensinfonie ist, wahre Klangfarbenmalerei. Es heißt, die Alpensinfonie geht auf ein Kindheitserlebnis von Richard Strauss zurück, als er sich verstiegen habe in den Bergen und in ein Gewitter gekommen sei. Einer anderen Erzählung nach ließ er sich durch ein tragisches Künstlerschicksal zum ursprünglich größer angedachten Werk inspirieren. Die Alpensinfonie in ihrem Auf und Ab, aus der Nacht heraus wieder im Dunkel verklingend, als sinfonisches Gedicht über ein Menschenleben? Mag sein, doch so erfrischend vielschichtig, wie die Philharmoniker das Stück spielen, ist es auch einfach ein wundervoller Tag in den Bergen. An dessen Ende die Sonne versinkt, mit aller sehnsüchtigen Wärme der Streicher, und die Nacht kommt. Alle Klänge verhallen, bis sie von der Dunkelheit förmlich verschluckt werden und plötzlich Stille ist. Was für ein Schlusspunkt am Ende eines großartigen Abends.
Sagt unsere Musikkritikerin Barbara Wiegand. Die Philharmoniker unter Klaus Mäkelä mit der Alpensinfonie von Richard Strauss sind auch heute und morgen in der Berliner Philharmonie zu erleben. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben heute Sonne und Wolken und es bleibt meist trocken. Einzelne Schauer oder Gewitter sind möglich. Höchstwerte erwarten uns heute von 23 bis 28 Grad. Morgen ist es ähnlich warm, aber dazu kommt dann morgen auch teils kräftige Schauer oder auch Gewitter.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Cottbus Süd und Rogosen Behinderungen durch einen Polizeieinsatz. Stadtverkehr Berlin Plenterwald heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin Triathlon statt. Die neue Krugallee ist bereits gesperrt. Es kommen ab dem Mittag weitere hinzu. In Mögelheim ist die Straße Alt-Mögelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis morgen in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist die gesamte Kreuzung Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Zur S-Bahn Berlin. Busse statt Bahnen fahren bei der S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, bei der S2 zwischen Blankenfelde und Marlow und der S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Fährberliner Platz und Wittenbergplatz unterbrochen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Die USA wollen die Zölle auf Stahlimporte ab Mittwoch nochmal deutlich erhöhen, von jetzt 25% auf 50%. Das hat Präsident Trump in einer Rede vor Stahlarbeitern angekündigt. Später machte er deutlich, dass die Verdoppelung auch für Aluminiumeinfuhren gilt. Aus Washington Sebastian Hesse.
Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt.
Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. In dieser Zeit dürfe es keine weiteren Waffenlieferungen für das Land geben, sagte UN-Botschafter Nebenzia. Auch dürfe Kiew nicht weiter so wörtlich mobil machen. Die Ukraine fordert dagegen schon länger eine Feuerpause ohne Vorbedingungen. In der Nacht haben beide Seiten wieder Angriffe mit Verletzten gemeldet. Im Gazastreifen haben nach UN-Angaben bewaffnete Palästinenser ein Feldkrankenhaus geplündert. Dabei sollen neben Medikamenten und medizinischen Geräten auch Nahrungsergänzungsmittel für unterernährte Kinder gestohlen worden sein. Die Vereinten Nationen sprachen von einem organisierten Vorgehen der Angreifer und einem deutlichen Unterschied zu den vorherigen Plünderungen von Lebensmittellagern durch verzweifelte Menschen. Naturereignisse haben in Deutschland im vergangenen Jahr Milliardenschäden angerichtet. Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zahlten allein Auto- und Sachversicherungen 5,7 Milliarden Euro. In Brandenburg waren die Schadenssummen deutlich höher als im Vorjahr, vor allem durch Stürme und Hagelschauer. In Berlin wurde weniger ausgezahlt. Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen trotz hoher Unternehmensverluste erstmal nicht die Fahrpreise erhöhen. BVG-Chef Falk hat in der RBB 24 Abendschau gesagt, über die Ticketpreise könne man gar nicht mehr so viel steuern. Zwei Drittel der Kunden hätten ein Deutschland-Ticket-Abo und zahlten damit einen Festpreis. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben laut Geschäftsbericht im vergangenen Jahr einen Verlust von 57 Millionen Euro gemacht. Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde